Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Warum nicht einfach mal mit Bier anstoßen zu Silvester anstatt mit Sekt? Es gibt mittlerweile eine Menge Biere, die es mit Sekt locker aufnehmen können. Das hat mir Stefan Hillbrand gezeigt. Stefan ist Biersommelier und hat mich zu sich nach Hause eingeladen zu einer kleinen Bierverkostung.
Hallo, grüß dich.
Ja, hi, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir sind jetzt hier in deiner Bonner Altbauwohnung. Kannst du so ein bisschen beschreiben, wo wir hier sind?
Das hier ist tatsächlich leider kein Altbau, also das ist tatsächlich einer der wenigen Neubauten in der Bonner Südstadt, also schönes zusammenhängendes Gründerzeitviertel noch und ja, hier lebe ich und von hier aus übe ich den Nebenberuf des Biersommeliers aus, tatsächlich dann meistens nicht in den Räumlichkeiten, sondern dann eher in den Räumlichkeiten des Kunden und ja, versuche den Leuten ein bisschen Bierkultur näher zu bringen.
Und das machst du ganz gekonnt, weil ich sitze noch keine 2 Minuten an deinem Küchentisch hier. Schöne offene Küche mit noch einer Etage nach oben und direkt anschließendem Wohnzimmer und du hast mir direkt ein Bier auf den Küchentisch gestellt. Was hast du da gerade eingeschenkt?
Hier haben wir ein Inselkreide von der Rügener Inselbrauerei. Ich dachte mir, es muss ja gerade an Silvester nicht immer Sekt sein. Und das ist ein Bier, was mit einer Champagnerhefe vergoren wurde. Deswegen eignet sich das auch ganz hervorragend als ja, Sektersatz, als Getränk zum Aperitif oder eben auch, um auf das neue Jahr anzustoßen. Und ich würde sagen, probieren wir einfach mal. Ne?
Das ist ein guter Plan. Cheers.
Cheers.
Muss man da jetzt irgendwas machen? Also du riechst jetzt schon mal dran? Also ist das so ein bisschen so wie mit Wein? Also erklär mir, wie verkoste ich richtig ein Bier?
Also es kommt natürlich ganz darauf an, was man vorhat. Aber wenn man sich einem Bier wirklich sensorisch nähern will, dann ist es eigentlich schon recht ähnlich wie beim Wein. Also tatsächlich erstmal so ein bisschen die Optik betrachten. Die kann einem schon relativ viel verraten. Wir sehen hier...
Ist so ein bisschen trüb, ne?
Genau. Das liegt daran, dass das Bier tatsächlich flaschengereift und flaschenvergoren ist. Das heißt, es ist noch Hefe in der Flasche, die dafür sorgt, dass die Kohlensäure in der Flasche entsteht. Dadurch ist es halt nicht blank filtriert. Und es wird, deswegen auch der Name Inselkreide, mit dem recht kreidehaltigen Rügener Wasser gebraut, was sicherlich auch noch ein bisschen zur Trübung beiträgt.
Also ich halte jetzt mal meine Nase rein. Es riecht so ein bisschen, so im ersten Moment würde ich sagen, aber das liegt wahrscheinlich dann an der Hefegeschichte, die du gerade erklärt hast, so ein bisschen nach Hefeweizen oder sowas.
Ja, das geht schon in eine sehr ähnliche Richtung. Also es sind so ein bisschen... Noten von Pfeffer oder Gewürznelke drin, das sind tatsächlich Noten, die man auch in dem Hefeweizen wiederfindet. Das sind tatsächlich Töne, die von der Hefe, ich nehme an, hier allerdings noch nicht von der Champagnerhefe, sondern von der ersten Hefe, die das Bier mal gesehen haben wird, kommen. Bisschen fruchtige Töne sind schon drin im Geruch. Und dann schauen wir mal, was es im Geschmack noch so hergibt.
Machen wir doch glatt. Auch fast süßlich, ne? Also auf jeden Fall... Schon, also Weizen war schon irgendwie für meinen ungeübten Gaumen so geschmacklich eine grobe Richtung. Vielleicht noch was süßlicher.
Ja, aber auch noch ein schönes Verhältnis von Süße und einer leichten Säure, die vor allem hinten rauskommt, die so ein bisschen in das Zitrusartige geht. Und gerade bei dem Bier, das ja dieses etwas kreidigere, kalkigere von dem Wasser ein bisschen ausgleicht und dadurch das Aromenspiel da ganz interessant wird aus diesem würzigen, phenolisch-nelkigen Aromen, der Süße des Bieres an sich und der Säure, die noch mit drin ist, das macht das Bier recht rund, wie ich finde.
Ein sehr leckeres Bier, auf jeden Fall. Jetzt ist es so kurz nach 9, wenn man uns jetzt hört, wir geben jetzt schon mal zu, wir haben uns vorher getroffen, vor Silvester, und haben uns eine Uhrzeit ausgewählt, zu der man vielleicht besser Bier trinkt, aber gibt es überhaupt solche Uhrzeiten? Also wenn wir jetzt hier gerade schon beim Anstoßen und Silvester sind, gibt es vielleicht auch sowas wie ein Aperitifbier, wo du irgendwie sagst so, naja, also ein Säckchen zum Frühstück macht man ja auch, dann könnte man auch ein Bierchen zum Frühstück machen.
Grundsätzlich geht natürlich auch zu dem Frühstück, zu dem man auch ein Sektchen trinken würde, würde natürlich auch ein Bierchen gehen. Da würde sich natürlich auch so ein Bier, also gerade diese sektähnlichen Biere, eignen, wenn es ein kleines bisschen ausgefallener sein soll. Da muss der Gaumen aber schon ein kleines bisschen gewöhnter dran sein. Dann kann man auch in die belgische Richtung, in die Richtung der spontan vergorenen Biere gehen. Die sind dann schon sehr, sehr säuerlich.
Spontan vergoren, das klingt irgendwie absurd. Was heißt das genau? Also entscheidet sich das Bier dann spontan?
Na, nicht ganz. Wir haben ja bei den Bieren, die wir so kennen, haben wir es in der Regel mit Reinzuchthefen zu tun. Das heißt, die Hefen, die dazugegeben werden, sind Hefen, die konkret auf bestimmte Eigenschaften isoliert und immer weiter gezüchtet wurden. Und eigentlich war es früher so, dass man ja die Hefe noch nicht kannte, bevor sie irgendwann als Reinzuchthefe isoliert wurde. Und das, was im Bier für Gärung sorgte, kam aus der Umgebungsluft. Und das ist eine Technik, die die Belgier zum Teil heute noch sehr kultiviert betreiben, also wirklich einen Sud herstellen. Es kommt am Ende die sogenannte Bierwürze raus. Das ist ein zuckerhaltiges Getränk oder Gemisch. Und das wird der Umgebungsluft ausgesetzt, meistens in einem großen Kühlschiff, dass es eine große Oberfläche hat. Und dann stürzt sich so alles an Hefen und Bakterien, was in der Umgebungsluft ist, da drauf und macht dann eben das Bier daraus.
Und das ist auch schön so, ja. Also es klingt jetzt immer so ein bisschen nach Krankheit, wenn man sagt, irgendwie alles in der Umgebungsluft und Bakterien und so, die stürzen sich dann in das schöne, saubere Bier rein.
Zunächst mal sind es Hefen, die da im Spiel sind. Das heißt, es ist erstmal nichts an krankheitserregenden Bakterien. Dafür sorgt auch zum Teil schon der Hopfen, der relativ viel an krankheitserregenden Bakterien am Wachstum hindert. Auch der pH-Wert des Bieres sorgt dafür, dass das nicht so leicht möglich ist. Und insofern ist das, was sich in so einem kontrollierten Spontanvergärungsprozess im Bier sammelt, total unbedenklich und macht spannende Aromen. Ja.
Lass uns nochmal gerade hier zu dem Bier, was wir gerade probiert haben, die Inselkreide, zurückkommen. Wenn ich mir jetzt die Flasche anschaue, also erstmal sehr hübsch mit so einem Papier umwoben, möchte ich sagen. Das sieht schon High-Class aus. Vielleicht, bevor wir darüber sprechen, wo man sowas bekommt und was man dafür bezahlt, erklär doch nochmal ganz kurz, was ist denn jetzt das Besondere? Du hast eben das Wort Champagnerhefe gesagt. Das klingt natürlich sehr exklusiv, aber was genau ist das dann?
Das ist tatsächlich in dem Fall eine Hefe, wie sie bei der Champagner-Herstellung eingesetzt wird. Das heißt, beim Champagner kommt sie ja in der Regel von den Trauben und die dann auch entsprechend isoliert wurde und hier beim Bier zur zweiten Gärung, also zur Nachgärung, dazugegeben wurde und deswegen so ein bisschen für die leichte Säure in dem Bier sorgt und auch für diese feine Perlage, die man merkt, wenn man das Bier probiert. Dadurch, dass das Bier flaschenvergoren ist, ist die Kohlensäure sehr, sehr fein, sehr rund eingebunden. Das merkt man dem Bier in dem Fall an.
Was kostet jetzt hier so ein Fläschchen? So grob, weißt du das?
Ich denke, die Flasche wird so, wir haben ja eine 0,3-Flasche, die wird so im Bereich von 2 Euro, 2,50 Euro liegen.
Also durchaus noch ein realer Preis, wenn man den Champagner daneben stellt, kann man auch mal sich 3 so Fläschchen kaufen.
Genau, wird auch durchaus in größeren Flaschen angeboten, aber selbst dann wird sie noch deutlich günstiger sein als die Champagnerflasche daneben.
Das ist so ein bisschen so ein Trend, der jetzt noch gar nicht so fürchterlich alt ist, dass ich jetzt zum Beispiel so ein Bier vielleicht auch möglicherweise in einem gut sortierten Supermarkt oder in Geschäften, die sich mittlerweile darauf spezialisiert haben, ganz viele verschiedene Biere zur Verfügung zu stellen, kaufen kann. Ne? Also ich würde jetzt mal schätzen, du wirst mich verbessern, so vor 10, 15 Jahren war das noch nicht so einfach, oder?
Nee, vor 10, 15 Jahren würde ich sagen, war das zumindest in der Auswahl, zumindest in unseren Breitengraden hier in NRW annähernd unmöglich, würde ich sagen. Die Biervielfalt, die wir im Moment zur Verfügung haben, im Supermarkt oder in breiter Verfügbarkeit zu kaufen. Der sogenannte Craft-Bier-Trend, von dem ja dann oft die Rede ist.
Also so handgefertigte oder in kleinen Chargen gebraute Biere sind das, die irgendwie auch dann vielleicht noch irgendwas Spezielles mitbringen, ne?
Genau. Der hat in Deutschland so ungefähr 2011 eingesetzt, würde ich sagen, dass er richtig Fahrt aufgenommen hat, eher 2012, 2013. Und ja, seitdem wird dann auch die Vielfalt in den Läden wieder größer. Das kommt so ein bisschen wieder zurück aus Ländern wie vor allem den USA, wo eben jahrelang den Menschen nur eine sehr einseitige Bierauswahl, sehr leichte Lagerbiere zur Verfügung standen und die sich dann irgendwann danach gesehnt haben, mehr Vielfalt zu entwickeln.
Ist ja schon ganz witzig, weil eigentlich sind die USA vielleicht auch genau deswegen, aus dem, was du gerade geschildert hast, ja jetzt nicht als große Biertrinknation bekannt oder zumindest als geschmacksvielfältige Biertrinknation, ne?
Das hat sich allerdings stark gewandelt. Also in den letzten 10 oder 15 Jahren sind sie das durchaus geworden. Davor eben nicht, weil leichte Lager. Ich glaube, jeder von uns hatte schon mal das mehr oder weniger große Vergnügen, eins davon probieren zu dürfen. Und dann ist in den USA halt eine relativ große Heimbrauerszene entstanden, die immer mehr kreative Sachen, auch geschmacksintensivere Sachen ausprobiert haben. Und das ist wieder so ein bisschen zu uns zurückgeschwappt. Und wir haben ja eigentlich eine recht vielfältige Bierkultur in Deutschland. Deswegen ist es hier halt der Bedarf von Anfang an erstmal nicht so groß gewesen, wie er in den Vereinigten Staaten vielleicht da war. Und deswegen hat es hier einfach alles ein bisschen länger gedauert, bis diese, ja, diese Craft-Bier-Kultur sich wahrnehmbar auch in den Supermärkten durchgesetzt hat.
Jetzt bist du Bier-Sommelier. Sommelier kennt man eher so vom Wein, gibt es mittlerweile für ganz viele verschiedene Sachen. Also ich erinnere mich daran, wir hatten mal ein Brot-Sommelier zu Gast, wir hatten mal ein Wasser-Sommelier zu Gast. Das sind eher exotischere Sachen. Wein ist so der Klassiker. Wie lange gibt es denn schon Bier-Sommeliers?
Ich glaube, die Ausbildung hat so ungefähr 2008, 2009 angefangen, also auch noch nicht allzu lange. Am Anfang waren es noch relativ wenige, in den letzten Jahren werden es auch immer mehr, die sich dazu ausbilden lassen. Wird in Deutschland auch nur von einem Institut angeboten und die bieten es aber mittlerweile auch weltweit an, so dass sich ja mittlerweile auch auf der ganzen Welt Biersommeliers tummeln und die Botschaft des Biers heraustragen.
Warum hast du dich entschieden, die Botschaft des Bieres herauszutragen? Was ist deine Geschichte mit Bier? Warst du immer schon Fan oder war das einfach irgendwie was Neues, wo du gesagt hast, das ist vielleicht irgendwie, das ist irgendwie cool, da kann ich noch, weiß ich nicht, vielleicht auch was selber was Neues lernen?
Auch da so ein bisschen vielleicht so die klassische, ich würde fast sagen, amerikanische Story, also auch da vom Interessenten zum Heimbrauer geworden, dann angefangen, ja, so das, was man zu Hause braut, wollte man besser verstehen, gerade sensorisch sich besser erschließen können, was schmecke ich denn eigentlich da und warum schmecke ich das, was ich da schmecke. Und da ist das Kursangebot halt gerade bei uns in Deutschland noch relativ klein, wo man sowas lernen kann. Und da war die einzige vernünftige Möglichkeit, das zu tun, eben sich zum Biersommelier ausbilden zu lassen. Da habe ich noch eine Weile mit gehadert, ob ich das tue oder nicht, weil es halt auch ja eine gewisse Zeit kostet und auch einen gewisses Sümmchen kostet und irgendwann war dann aber das Interesse groß genug, dass ich gesagt habe, das interessiert mich so sehr, dass ich das machen möchte und ich habe es auch bis jetzt nicht bereut.
Jetzt ist der Weinsommelier ja jemand, der gerne in hochpreisigen Restaurants rumläuft und zu hochpreisigen Menüs gerne dann eben den Wein entweder direkt empfiehlt oder vielleicht dann auch im Vorfeld schon zusammenstellt zu einem Menü. Ist das beim Biersommelier ähnlich oder machst du dann ganz andere Dinge, wo es dann vielleicht nur ums Bier geht?
Ich würde das hochpreisig weglassen, weil ich glaube, beim Biersommelier ist es einfach das Schöne, dass ich das in allen Preisschichten abspielen kann. Grundsätzlich gibt es das beim Bier ganz ähnlich. Also es gibt mittlerweile auch Restaurants, die Biersommeliers beschäftigen. Ich mache das halt dadurch, dass ich es nur als Nebenberuf ausübe, mehr auf Veranstaltungsbasis. Das auch durchaus in Restaurants, dass es bierbegleitete Menüs angeboten werden, bei denen ich dann entsprechend erzähle, warum die Paarungen passen, ein bisschen was zu dem Bier erzähle, zu dem Hintergrund des Bieres erzähle, aber auch tatsächlich reine Tastings, wo es jetzt nicht um Essen geht, sondern wo die Leute dann die Möglichkeit haben, die Biervielfalt einfach mal kennenzulernen und ja, sich so ein bisschen moderiert auch an außergewöhnliche Biere heranzutasten, weil manche Dinge sind vielleicht auch so ungewöhnlich, dass sie erstmal einem zu extrem vorkämen, wenn man nicht erst ein bisschen herangeführt wird und ein bisschen darauf vorbereitet wird, was einen erwartet.
Durchaus. Ich erinnere mich an ein Erlebnis. In Straßburg war ich da und habe einen Kiosk entdeckt mit ungefähr, weiß ich nicht, 300 verschiedenen Biersorten und habe dann lange daran rumgestanden und mir die Etiketten angeschaut und fand das total spannend, was es da so alles gibt und was da alles so drin ist im Bier und habe mich letztendlich, ich glaube, es war ein belgisches, für ein Kirschbier entschieden und fand das geschmacklich, sagen wir mal, interessant. Da kann man halt auch ganz schön irgendwie entweder daneben liegen oder man muss sich wirklich sehr, sehr, sehr stark daran tasten. Ne? Was sagst du dann Leuten oder wie bringst du jemanden an ein Bier, was halt exotischer schmeckt? Erzählst du dann Geschichten dazu?
Je nachdem, was es für ein Bier ist, also gerade bei den belgischen Kirschbieren, da gibt's auch solche und solche, da könntest du zum Beispiel, oder es ist recht wahrscheinlich, dass du eins erwischt hast, was eben auch aus so einer Spontangärung stammt, dann ist es, ja, sehr, sehr ungewöhnlich zunächst. Da muss man die Leute insofern darauf vorbereiten, dass man sie erstmal in ihre Erwartungshaltung abholt und ihnen sagt, dass sie jetzt kein normales Bier zu erwarten haben, sondern dass sie mit einer gewissen Säure vielleicht eher mit was Weinähnlichem rechnen sollen, damit eben nicht mit dem Gedanken daran gegangen wird, ach, ich trinke das jetzt mal wie einen Pilz. Und dann wundert man sich, dass man da was sehr, sehr Saures und sehr, sehr Trockenes auf der Zunge hat. Je nachdem, wenn es zum Beispiel an die sehr hopfigen, sehr herben Sachen geht, dann muss man auch darauf hinführen. Gerade so die India Pale Ales, die riechen oft sehr fruchtig, so dass die Leute sagen, oh, riecht ja wie eine Maracuja-Schorle, einen großen Schluck nehmen und dann werden die doch hinten raus knackig herb. Das muss man ihnen vorher sagen. Dann, wenn sich die Leute dann mit der entsprechenden Erwartungshaltung dem Getränk nähern, dann ist der Effekt meistens tatsächlich eher ein positiver und ein wohlwollender, als wenn halt einfach was ganz anderes erwartet wird, als das, was dann im Glas tatsächlich ankommt.
Was macht man denn dann in so einer Ausbildung? Du hast gesagt, die Ausbildung zum Biersommelier, die braucht viel Zeit natürlich, klar, das dauert eine Weile, kostet ein bisschen Geld, aber was kriegst du denn dafür? Also was lernt man denn dann genau?
Letztendlich zum einen sehr, sehr viel Sensorik, also wirklich, wie nähert man sich dem Verkosten eines Bieres, worauf achten wir, das, was ich gerade mal einmal in kurz erzählt habe, wie man die Optik eines Bieres beschreibt, wie man den Geruch beschreibt, wie man den Geschmack beschreibt, das natürlich auch über viele, viele Verkostungen, jeweils immer nur in Schluckbereichen, also es ist nicht so, dass man da permanent angeheitert in dem Kurs sitzt. Und dann natürlich sehr viel zum Herstellungsprozess, zu den Rohstoffen, die im Bier verwendet werden. Natürlich auch Dinge zu Zapftechnik, zu Zapfanlagentechnik, zu gastronomischen Aspekten. Wie berät man einen Gast, wenn er ein gewisses Bier oder wenn er keine Ahnung hat, welches Bier er trinken soll vor allem. Und natürlich auch zu Food-Pairing-Geschichten, also welches Bier passt zu welchem Essen und wie findet man das heraus, welches Bier zu welchem Essen passt.
Wie findet man das denn heraus?
Tatsächlich, mein einfachster Weg ist da tatsächlich über Probieren. Also natürlich nähere ich mich gewissen Dingen schon, weil ich relativ viele Bierstile und relativ viele Biergeschmäcker kenne, habe ich im Vorfeld eine Vorstellung davon, welches Bier zu welchem Essen passen könnte. Aber trotzdem muss ich mich bei vielen Dingen dann nochmal experimentell dran setzen und zu einem Gericht, zu dem ich jetzt einen Pairing finden möchte, meine 2, 3 Ideen daneben stellen und mal ausprobieren, was denn tatsächlich jetzt gut dazu funktioniert.
Aber du findest zu jedem Gericht ein Bier, auch wenn es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die klassische französische Küche ist, wo halt normalerweise immer ein Rotwein daneben steht beim, weiß ich nicht, Rehnacken oder so, du findest immer ein Bier.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist fast leichter, zu jedem Gericht ein Bier zu finden, als zu jedem Gericht einen Wein, weil wir einfach über Bier auch Geschmäcker wie zum Beispiel Röst- oder Raucharomen abbilden können. Das geht im Wein letztendlich über den Ausbau im Fass auch, aber beim Bier geht es einfach auch schon über die einfachen Rohstoffe, indem ich einen Röst- oder einen Rauchmalz nehme. Dadurch sind auch Biere in einem niedrigen Preissegment schon mit solchen geschmacklichen Eigenschaften ausgestattet und dadurch ist die Vielfalt da auch entsprechend groß. So dass es eigentlich, ich glaube, es gibt kaum ein Gericht, zu dem man kein passendes Bier finden würde.
Vielleicht suchen wir dann noch ein passendes Bier zu unserem Gespräch. Wir kennen uns jetzt seit ungefähr 20 Minuten. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Die wichtigste Mission haben wir jetzt schon erfüllt, nämlich das Champagner- oder Sektersatzbier. Das haben wir euch auf jeden Fall schon mal vorgestellt. Was könntest du jetzt so, weiß ich nicht, für den späteren Abend oder vielleicht dann auch für die 1-2 Uhrstunde empfehlen, wenn es so ein bisschen vielleicht auch tiefsinniger wird, man normalerweise das Rotweinglas in der Hand hätte?
Also wenn es tiefsinniger wird und vor allem die Gäste dann auch noch fit genug sind, um ein Bier, was ein bisschen komplexer im Geschmack ist, dann auch noch sensorisch zu verarbeiten, dann würde ich zur späteren Stunde natürlich auch schon ein etwas stärkeres Bier, was schon einen gewissen Digestivcharakter hat. Das kann ein Eisbock zum Beispiel sein, die ja häufig dann so im Bereich 10-12% liegen, sehr komplex von der Aromatik werden. Wenn es noch ein bisschen exotischer oder mehr im Craft-Bier-Bereich sein soll, ein Barley-Wine, oder auch ein kräftiges Imperial Stout, was dann schon fast so ein bisschen die Mischung aus Digestiv und Kaffee ersetzt, weil es dann sehr in die Röstaromatik und sehr in die schokoladigen Töne geht, aber halt auch kräftig genug ist vom Alkohol, als dass es auch den Digestiv durchaus mit ersetzen kann.
Ich habe mal kurz auf die Flasche der Inselkreide geschaut. Das ist jetzt mit 5,6% so ein eigentlich eher klassischer Alkoholgehalt für so ein Bier, ne?
Genau, das ist mit 5,6 ein kleines bisschen höher als so die ganz klassischen Biere, aber noch durchaus in einem normalen Vollbierbereich, ja.
Welche Rolle spielt Alkohol beim Bier? Wird's besser oder wird's qualitativ hochwertiger, wenn mehr Alkohol drin ist?
Nicht besser oder auch nicht qualitativ hochwertiger, aber Alkohol ist natürlich auch ein Geschmacksträger und je mehr Alkohol drin ist, desto höher war am Anfang auch mal die Stammwürze, also der Zuckergehalt im Bier. Und desto mehr von diesem Zuckergehalt ist auch letztendlich nachher in dem Bier übrig geblieben. Das heißt, es wird meistens auch geschmacksintensiver, wenn der Alkoholgehalt höher wird. Es gibt mittlerweile aber auch gerade aus dem Craft-Bier-Bereich hervorragende alkoholfreie Beispiele, die eben den mangelnden Geschmack durch den Geschmacksträger Alkohol, das, was da wegfällt, durch eine stärkere Hopfenaromatik zum Beispiel ausgleichen und dadurch wirklich fantastische Beispiele abgeben, ohne dass das Bier eine nennenswerte Alkoholmenge enthalten würde.
Das ist ganz spannend, weil die alkoholfreien Biere, die man ja sonst so kennt, wenn man mal irgendwie mit dem Auto unterwegs ist, die sind häufig, sagen wir mal, katastrophal. Also es gibt wenig alkoholfreie Biere, finde ich zumindest, die wirklich an den Biergeschmack rankommen, weil du immer so einen für mich synthetischen Nachgeschmack irgendwie hast und es fehlt halt irgendwie was, ne?
Also man merkt natürlich, also es gibt ja letztendlich gibt es zwei wesentliche Techniken, wie man ein alkoholfreies Bier hinbekommt. Entweder stoppt man die Gärung relativ früh, dass noch nicht viel Alkohol entstanden ist, oder der Alkohol wird anschließend entzogen. Und je nachdem, welche dieser Techniken eingesetzt wurde, hat so ein Bier auch so seine geschmacklichen Eigenheiten. Also ein früh gestopptes Bier hat meistens noch eine relativ hohe Restsüße und die gestoppten Gärer schmecken ein kleines bisschen leerer als ein normales Bier. Das merkt man denen natürlich im Unterschied zu einem normalen Bier an. Aber es ist eben spannend, dann zu versuchen, diese Geschmackseigenschaften vielleicht mit was anderem ein kleines bisschen zu kaschieren. Ich hatte ein spannendes Beispiel da, könnten wir vielleicht gleich auch noch probieren.
Sehr gerne. Also ich glaube, es wird Zeit für einen zweiten Versuch hier, oder?
Vor allem ein alkoholfreier passt ja immer dazwischen.
Immer, das geht gut. Komm, dann lass uns mal, hast du hier so ein quasi Biervorratsschrank oder wie sieht das bei dir aus?
Sieht bei mir noch ein bisschen rudimentär aus, das ist nämlich einfach nur eine Kühltonne. Es wäre natürlich schöner, sowas da in lagernd auch in stehend als kalten Schrank zu haben.
Aber du, das beeindruckt mich jetzt schon nachhaltig, ich habe noch nie eine Tonne gesehen, rund, also es ist wirklich so eine runde Tonne, die vielleicht 1,50 Meter hoch ist oder sowas, vielleicht auch noch ein bisschen höher. Und da, ist das komplett voll mit Bier oder wie?
Das sind zwei Körbe, ich sag mal, das Kühlaggregat reicht noch so circa 20, 30 Zentimeter vom Boden hoch, sodass die Tonne, ich sag mal, zu ungefähr zwei Dritteln jetzt ungefähr mit Bier voll ist, ja.
Das klingt doch, als hätten wir noch ein bisschen was zu tun. Dann besorg uns doch mal das Alkoholfreie.
Das mache ich glatt. Besorg uns auch noch Gläser.
Sehr gerne. Gläser ist ja auch ein ganz spannendes Thema. Wenn ich jetzt mal in deinen Schrank reinschiele, da hast du natürlich auch eine ganz große Auswahl an verschiedensten Gläsern. Du hast uns jetzt zum...
Was noch weiter geht, ja.
Ja doch, eine ganze Menge Gläser verschiedenster Formen. Du hast uns jetzt zwei Gläser rausgesucht, die schon so ein bisschen weinähnliche Form haben, also vielleicht eher so weißweinige Form, ein Weißweinglas, was nach oben hin so ein bisschen abgerundet ist, ne? Aber schon noch ein bisschen bauchig. Was ist das jetzt für eine Bierglasform? Die kriegt man eher nicht in der Kneipe.
Mittlerweile in den besser sortierten Craft-Bier-Kneipen tatsächlich sogar auch. Das ist so ein bisschen der Standard an Verkostungsglas, der sich so herauskristallisiert hat. Das ist in dem Fall ein Verkostungspokal. Der hat halt so ein bisschen die Eigenschaft, dass er erstmal weiter wird, die Aromen sich also entfalten können, ihren Weg Richtung Kopfraum finden können und dass aber die Öffnung oben sich dann wieder ein kleines bisschen verjüngt, um die Aromen zu konzentrieren, aber groß genug ist, dass die Nase eben wirklich reinpasst, mhm. Weil das meiste, was wir glauben beim Bier zu schmecken, tatsächlich nehmen wir eigentlich über den Geruch wahr. Wir können ja, die Zunge kann ja im Wesentlichen nur 5 Geschmäcker wahrnehmen. Und die feinen Unterscheidungen in allen Geschmacksnoten laufen eigentlich tatsächlich über die Nase und über den Geruch. Deswegen ist es wichtig, Bier aus dem Glas zu trinken und es nicht aus der Flasche zu trinken, auch bei dem Kirschbier mit einer der Fehler.
Alles falsch gemacht, ich merke das schon.
Weil dann natürlich einem die, in dem Moment, wo man aus einem engen Flaschenhals trinkt, geht natürlich einfach der komplette Geruchseindruck verloren. Mhm. Und dadurch wird das Bier immer etwas oder deutlich leerer schmecken, als es aus einem Glas schmecken würde.
Also auch auf allen Partys machen wir wahrscheinlich die meiste Zeit die Sachen falsch oder im Club oder sowas. Stellt euch mal mit einem Glas in den Club. Wäre doch mal eine neue Erfahrung, oder?
Ja, wobei tatsächlich bei den Bieren, die es ja so gängigerweise auf Partys oder in Clubs gibt, gehen ja auch meistens eher wieder in die Richtung leichte Lager. Da ist natürlich auch die Aromatik insbesondere erstmal ein bisschen flacher ausgeprägt. Von daher ist dann der Unterschied dann auch nicht mehr so groß.
Dann mach doch mal hier unser alkoholfreies auf. Ist auch wieder eine schöne Flasche, sehr straight. Also hat so ein eher modernes Design, würde ich sagen. Ne? Hat auch jeden Fall auch ein schönes gemaltes Etikett. Auf den ersten Blick sieht ziemlich, ich würde ja fast sagen gehaltvoll. Also das, was ich mit alkoholfreiem Bier immer in Verbindung bringe, ist so ein erwässriger Look, ne? Mhm. Und das sieht jetzt schon, hat so eine eher dunklere Farbe für Bier und auch so eine leichte Trübung. Das sieht jetzt schon irgendwie nach mehr aus.
Genau, auch hier wurde natürlich zum einen, ich sagte es ja vorhin schon, über den Hopfen versucht, Aroma in das Bier zu kriegen, der gegebenenfalls durch den fehlenden Alkohol das Aroma jetzt fehlen würde. Auf der anderen Seite natürlich auch über die Malze. Dadurch wurden hier Karamellmalze verwendet. Das gibt dem Bier eine zusätzliche Farbe, aber es gibt dem Bier eben auch ein zusätzliches Geschmacksprofil. Und das werden wir jetzt gleich erkennen, denke ich.
Machen wir das doch.
Cheers.
Das riecht ganz anders. Das riecht irgendwie total, ich bin immer total schlecht in sowas, das zu beschreiben, aber nach ganz viel Frucht irgendwie, nach ganz viel Süße, ne?
Genau, also wir haben jetzt hier ein relativ ausgeprägtes Aroma von Tropenfrüchten, so ein ganz kleines bisschen was Harziges ist drin, das ist auch eigentlich ein Aroma, was ganz typisch für eben die Pale Ales und India Pale Ales, die gerade so ein bisschen als prägend für die Craft-Bier-Bewegung gelten, wäre, und das ist hier eben der Versuch, ja, das Geschmacksprofil eines India Pale Ales eben in der Form, wie es in einem alkoholfreien Bier möglich ist, in einem alkoholfreien Bier abzubilden.
Dann probieren wir nochmal, wie das schmeckt. Erstaunlich gut. Da fehlt nämlich tatsächlich so dieser ganz typische Nachgeschmack, den fast jedes alkoholfreie Bier hat, was ich bisher probiert habe. So ein, ich kann es auch schwer beschreiben, aber so ein bisschen was Chemisches oder so bleibt dann übrig, aber es ist wahrscheinlich Quatsch, aber es schmeckt so ein bisschen so. Weißt du, was ich meine?
Meistens das, was eben tatsächlich die Biere mit gestoppter Gärung haben, ist so eine Süße. Also eigentlich noch vergärbarer Zucker, der aber nicht mehr vergoren worden ist. Das ist so ein bisschen der Nachgeschmack, der eigentlich typisch für ein alkoholfreies Bier ist. Der ist jetzt hier nicht wahrnehmbar drin.
Nee, das hat auch wird nach hinten hin so freundlich bitter. Also so wirklich so bierig. Also da hat man das Gefühl, da ist was hinter, also geschmacklich.
Genau. Und am Anfang hat man dafür die ganze Fruchtaromatik und auch diese leichte harzige Aromatik, die auch schon in der Nase da ist. Dazu kommt das Karamellige von den Malzen und das macht daraus wirklich ein sehr gefälliges alkoholfreies Bier.
Kommt auf die Liste. Wie viele Biere hast du in deinem Leben schon getrunken? Hast du dann noch einen Überblick?
Nee, habe ich tatsächlich überhaupt nicht mehr. Aber dadurch, dass ich auch relativ viel auf Bierfestivals unterwegs bin und man da an so einem Festivaltag schon relativ viele Proben nimmt, auch da spielt sich's immer im 0,1 Liter Bereich ab, was man so probiert. Ich denke, die Zahl wird deutlich vierstellig sein an verschiedenen Sorten.
Beim Weinsommelier weiß ich, das gibt am Ende dann der Ausbildung so eine Prüfung, wo man auch verschiedene Weine quasi erkennen muss und bestimmen können muss. Ist das beim Bier ähnlich? Also kann man das tatsächlich vom Geschmack, von der Farbe, vom Geruch auf die wirkliche Biersorte kommen, also auf das aktuelle wirkliche Bier kommen, oder ist das schwieriger?
Es geht tatsächlich, also die Prüfung gibt es auch, und man muss auf den Stil kommen. Also es geht jetzt nicht darum, ob das von Marke XY ist, aber das ist der Bierstil Stout, Porter, Pilz, Kölsch, Alt, Weizen. Es gibt über 100 verschiedene Bierstile, je nach Bierstildefinition, die man aufsteckt. Und das muss man tatsächlich in so einer Verkostung erkennen können. Dann geht es meistens noch darum, auch Aromen erkennen zu können und beschreiben zu können. Und ein gewisses theoretisches Grundlagengerüst wird auch abgefragt und muss auch da sein.
Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen von Bierfesten oder von Veranstaltungen gesprochen, wo sich quasi auch wahrscheinlich so ein bisschen eure Szene trifft. Was ist das für eine Szene, so die Leute, die sich für Craft-Biere dann auch ein bisschen professioneller interessieren, die du dann da so triffst? Wie würdest du die charakterisieren?
Ich glaube, die ist ganz gemischt. Also gerade wenn man in Richtung der Festivals guckt, da trifft man vom interessierten Nachbarn, der jetzt gerade irgendwie in der Nähe des Festivalgeländes wohnt und sich das mal anschauen will, zum wirklichen Craft-Bier, ich sag mal Nerd, der jeder Hipster-Beschreibung, die man so im Kopf hat, auch entsprechen würde, trifft man da, glaube ich, so ziemlich jeden. Ich denke, grundsätzlich ist es schon ein sehr urbaner Trend. Also ich glaube, es findet sich schon irgendwie mehr in den Städten wieder, die ganze Craft-Bier-Bewegung. Das spiegelt sich natürlich auch ein bisschen im Publikum wieder. Was das Schöne daran ist, dass es häufig auch sehr international zugeht. Also dass wirklich Leute auch aus aller Herren Länder in aller Herren Länder reisen, um solche Festivals zu besuchen. Und da ist der Austausch immer sehr, sehr spannend.
Wie viele Biersommeliers gibt es? Wie viel Konkurrenz hast du?
Oh, die aktuellen Zahlen habe ich nicht im Kopf, aber ich denke, es müssten knapp über 3.000 oder 4.000 weltweit sein.
Es gibt durchaus auch so eine Art von Competitions, ne? Also du darfst dich tatsächlich wenn ich das richtig sage, der größte Bierexperte der Welt nennen zurzeit, ja? Also du hast eine Weltmeisterschaft gewonnen und sowas gibt's beim Bier auch, ja? Wie läuft sowas ab?
Richtig, also so eine Weltmeisterschaft gibt es beim Bier auch. Die läuft, in dem Fall lief sie so ab, dass wir rund 70 Biersommeliers aus 15 Nationen waren. Und es gab eine Vorrunde, die aus 3 Runden bestand. Eins war eben auch eine Bierstilerkennung wieder in einer Blindverkostung. Also standen 10 Biere vor einem und man hatte eine Auswahl von 30 möglichen Stilen auf einem Zettel und musste die 10 Biere, die vor einem standen, den dazu passenden Stilen zuordnen. Das andere auch wieder eine Aromenverkostung, läuft ganz ähnlich. Es steht 10-mal das gleiche Bier vor einem. Jedes Bier ist aber mit einem anderen Aroma künstlich versetzt worden. Ein Aroma, was typischerweise im Bier vorkommen kann oder auch einen Bierfehler darstellt. Auch da wieder 30 Auswahlmöglichkeiten, 10 Biere, die vor einem stehen. Dann noch ein Multiple-Choice-Test, 50 Fragen zu allem. Biergeschichte, Bierherstellung, aktuellen Trends und Themen. Und dann ist die Vorrunde vorbei. Und dann kommen 10 Leute weiter ins Halbfinale, die müssen ein Bier auf einer Bühne präsentieren, vor einer Jury, in dem Fall in dem Halbfinale alle 10 das gleiche Bier. Das Bier kriegt man aber erst gesagt oder erfährt man erst in dem Moment, wo man auf der Bühne steht. Das heißt, keine Zeit, sich auf das Bier vorzubereiten, sondern auf die Bühne gehen, Bier einschenken und loslegen.
Also du musst es kennen im Prinzip oder du musst es erschmecken sofort, welche Richtung es geht.
Man sieht, welches Bier es ist. Also es ist dann nicht mehr blind, aber natürlich geht es dann auch darum, so ein bisschen was zum Stil oder zur Geschichte der Brauerei zu erzählen. Also es ist natürlich von Vorteil, wenn man das Bier kennt. Beim Stil reicht es dann in der Regel auch, wenn man ein relativ gutes oder breites Wissen über die Bierstile hat, dann hat man die Geschichte dazu in der Regel auch schon parat. Und im Finale geht es dann im Grunde genauso weiter. Also die besten 6 kommen dann ins Finale und müssen dann wieder ein Bier präsentieren, dann aber jeder ein unterschiedliches, was er sich aus 3 Bieren, die auf der Bühne stehen, aussuchen darf. Und da dann auch eine Empfehlung, was das Food Pairing angeht, zu abgeben. Im Finale muss der Jury auch eingeschenkt werden, dann werden auch solche Dinge mit beobachtet und bewertet. Und ja, das Ganze findet vor Publikum statt und wird von einer Jury bewertet.
Und du hast dich gegen 69 Konkurrenten aus 15 Nationen durchgesetzt, was ja schon mal, also da kann man schon mal mit auf dicke Hose machen, oder? Was hast du besser gemacht als die anderen?
Das kann ich tatsächlich gar nicht sagen, weil ich die anderen, zumindest die meisten anderen, nicht gesehen habe. Also dadurch, dass dass man ja auch nicht mitkriegen soll, was die anderen tun, ist man als Kandidat hinter der Bühne und ist abgeschottet von dem ganzen Geschehen und kriegt tatsächlich nicht mit, was die anderen so tun. Ich glaube, ich hatte so ein bisschen das Glück, dass ich auch das Finalbier, was ich präsentieren durfte, kannte und auch tatsächlich sehr mochte, so dass ich dazu auch den Hintergrund parat hatte und das ganz gut beschreiben konnte und dadurch ja in einen gewissen Redeflow gekommen bin und das sich auf der Bühne relativ natürlich anfühlte.
Wie viel Zeit verbringst du jetzt in deinem Leben mit Bier? Du hast gesagt, du machst das nebenberuflich. Wäre das irgendwie so ein Ziel, das auch irgendwann mal hauptberuflich zu machen? Kann man da so viel Geld damit verdienen, dass man das möglicherweise irgendwann hauptberuflich macht oder ist das gar kein Ziel?
Da ich ja hauptberuflich nicht aus der Branche komme, strebe ich es jetzt nicht als Ziel an. Also es gibt natürlich relativ viele Biersommeliers, die irgendwie anders in der Branche tätig sind, sprich schon Braumeister sind, zusätzlich Biersommelier geworden sind oder im Biervertrieb arbeiten und entsprechend die Ausbildung drauf gesattelt haben. Ich denke, da ist dann der Lebensunterhalt dann auch gut mitgesichert, so in dem Stil, wie ich das betreibe, sprich das Ganze für Veranstaltungen oder für Tastings zu machen, ist das jetzt zumindest erstmal nicht mein Ziel, davon hauptberuflich zu leben.
Wollen wir zum Schluss noch eins? Hast du noch so ein Abschluss, Abendabschluss-Bier, was dir da vielleicht im Kopf, oder vielleicht ein Lieblingsbier von dir? Hast du sowas überhaupt bei den ganzen Bieren, die du kennst?
Nee, tatsächlich nicht. Also die Lieblingsbiere, die sind bei mir sehr, sehr saisonabhängig. Das kommt immer so ein bisschen auf die Jahreszeit und auf die Stimmung an. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, jetzt ist es ja Winter, also wir können uns jetzt durchaus was Stärkerem nähern. Ich schaue mal in die Truhe, was ich gerade noch so kalt habe.
Sehr gerne. Eine Dose hast du jetzt mitgebracht.
Ja, jetzt habe ich eine Dose mitgebracht, tatsächlich zu Unrecht verpönt, weil eigentlich ist die Dose zumindest aus geschmacklicher und aromatischer Sicht ein hervorragendes Behältnis für Bier, weil es kommt kein Licht dran und Licht ist sonst etwas, was dem Bier in der Geschmacksstabilität und auch im Geschmack schaden kann. Es ist relativ wenig Kopfraum da, wo das Bier mit Sauerstoff in Kontakt kommen könnte und deswegen irgendwie oxidieren und dadurch ein Fehlaroma annehmen könnte. Insofern ist es im Grunde ja ein kleines Fass, was man da vor sich hat.
Also so völlig zu Recht ein schlechtes Image, weil Drose ist für mich halt irgendwie die Palette einer Tanke geholt, mit 15 Leuten irgendwie vorm Club gesessen und gewartet darauf, dass losgeht.
Ja, das ist tatsächlich, also glaube ich auch da wieder ein sehr europäisches Phänomen, also auch in Amerika durchaus üblich, dass auch hochwertige Biere in Dosen abgefüllt werden. Ökologisch natürlich die Dose entsprechend kritisch zu betrachten, aber geschmacklich für das Bier ist es eigentlich ein hervorragendes Behältnis.
Was hast du da jetzt mitgebracht? Ich sehe oben in der Überschrift schon mal For the Holidays and Into the New Year. Das passt ja wie Faust aufs Auge, würde ich sagen.
Exakt, genau. Das ist wäre zum Beispiel eine der Möglichkeiten, die dann schon zu fortgeschrittener Stunde gehen, weil wir haben hier ein Bier mit 8,1% Alkohol. Das ist ein sogenanntes Schokovisa von der Stone Brauerei, eigentlich auch in den USA, in San Diego ansässig. Mittlerweile mit einer Berliner Filiale, deswegen steht hier auch Brewed in Berlin drauf. Braun inzwischen in Berlin und es ist ein kräftiges Stout, ein Imperial Stout, was mit winterlichen Gewürzen und auch mit Schokolade und Kaffee versehen ist und dadurch ein sehr interessantes Aromenspiel abgibt.
Bevor wir das probieren, können wir vielleicht, wenn du gerade mit diesen ganzen Aromen und Gewürzen schon argumentierst, mal über das Reinheitsgebot sprechen. Das gibt's in Deutschland und ich glaube, das gibt's nicht in so vielen anderen Ländern auf der Welt. Ist das was, wo du sagst, das ist gut so, dass wir es haben? Oder ich meine, wenn ich jetzt hier höre, was da alles so drin ist, ist es wahrscheinlich nicht nach Reinheitsgebot gebraut, nehme ich an. Ne? Schmeckt durchs Reinheitsgebot unser deutsches Bier langweilig und gleich?
Nein, das auf keinen Fall. Also man kann auch innerhalb des Reinheitsgebotes, also beide Beispiele, die wir davor getrunken haben, bewegen sich innerhalb des Reinheitsgebotes. Man kann hervorragende und geschmacklich vielfältige Biere innerhalb des Reinheitsgebots brauen. Ich glaube, wir haben so ein bisschen, ja, eher das Problem, dass wir daneben keine Biere mit natürlichen Zutaten zulassen wollen, zumindest nicht unter der Bezeichnung Bier. Und letztendlich, glaube ich, stört es die wenigsten der Biertrinker, wenn ihr Bier andere natürliche Zutaten enthält, sondern die Angst besteht, dass chemische Zusätze oder ähnliche Dinge benutzt werden. Von daher, glaube ich, sollten wir schon ein Stück weit an unserem Reinheitsgebot festhalten, wenn es um ein Qualitätsmerkmal geht und darum geht, wir kippen nichts Schädliches in das Bier und wir sollten auch letztendlich die Marke, die wir damit aufgebaut haben, nicht auf einmal über Bord werfen. Aber wir sollten es nicht als einziges Kriterium dafür sehen, was man Bier nennen darf und ein bisschen mehr Vielfalt, vor allem natürliche Vielfalt neben den eigentlichen Kernzutaten zulassen.
Wie ist das eigentlich so im Ausland, wenn du sagst, es ist so eine internationale Szene, auch in der du dich bewegst? Wie kommst du da so imagemäßig an als jemand aus schon durchs Bierbrauen bekannten Deutschland?
Gerade im Ausland hat Deutschland immer noch einen hervorragenden Ruf. Also gerade tatsächlich auch Biere, die wir hier vielleicht als in Anführungszeichen aller Weltsbiere oder als Fernsehbiere bezeichnen würden, sind zum Teil selbst in den lokalen Craft-Bier-Szenen im Ausland noch gehypte Biere, weil sie eben in ihren Qualitätseigenschaften sehr, sehr gut sind. Und letztendlich auch natürlich, weil sie da einen gewissen seltenen Charakter haben, den sie jetzt hier nicht so haben. Also insofern hat deutsches Bier erstmal im Ausland nach wie vor einen hervorragenden Ruf. Wofür es sich natürlich noch nicht so unbedingt bekannt macht, ist für die geschmackliche Vielfalt.
Ist Bier eigentlich eher so ein Männerding, so in deiner Wahrnehmung, jetzt auch vielleicht bei, in dieser Craft-Bier-Szene? Oder interessieren sich Frauen dafür oder gibt es auch weibliche Sommeliers?
Ja, also es gibt zahlreiche weibliche Sommeliers und auch gerade in der Craft-Beer-Szene, glaube ich, findet man viele Frauen tatsächlich. Auch da, weil einfach ja das Bier wieder spannender ist als das klassische Kneipen-Männergetränk, was man so ein bisschen eben mit diesem Image des Biers verbindet, dass irgendwelche laut grölenden, sich zuprostenden Männer abends am Biertisch sitzen und eine Runde Skat spielen. Also ich denke, da ist eben die etwas diffizilere Beschäftigung mit Aromen und ja, mit der ganzen Komplexität und Vielfalt des Bieres, etwas, was auch tatsächlich Frauen wieder mehr anspricht als das ursprüngliche Image des Bieres.
Dann lass uns doch jetzt mal unser letzten Testkandidaten hier, der extra für Weihnachten und das neue Jahr gebraut wurde, aufmachen.
Genau.
In der Dose. Oh, das ist ganz dunkel. Sieht ja fast aus wie Cola.
Tiefschwarz, ein hoher Anteil an Röstmalzen, dadurch von sich aus schon eben in die schokoladige und kaffeeige Richtung gehend. Dadurch, dass hier, wie gesagt, auch noch Schokolade und Kaffee mit verbraut wurden, werden wir das gleich im Aroma auf jeden Fall wiederfinden.
Einfach mal das Näschen rein. Mhm. Ja, das ist schon spannend, wie unterschiedlich Bier auch einfach schon riechen kann. Ne? Also das ist jetzt wieder was vollständig anderes und es riecht tatsächlich fast, vielleicht auch, weil du es mir ja vorher gesagt hast, aber es riecht fast schokoladig, ne?
Genau, Schokolade, der Zimt kommt auch relativ gut durch. Also es ist so ein bisschen wie wenn man an so einer Tafel Weihnachtsschokolade riecht. Mhm. Ja, und das spiegelt sich gleich auch noch im Geschmack wieder, plus dass im Geschmack noch ganz hinten raus ein ganz zarter Hauch von Chili kommen wird, der das Ganze wie bei einer Chili-Schokolade, wie ich finde, sehr, sehr rund abrundet in dem Fall und das wirklich zu einem spannenden Bier für die kalte Jahreszeit macht.
Dann würde ich sagen, probieren wir es mal.
Cheers. Cheers.
Das schmeckt wirklich abgefahren. Oh, das ist immer richtig, richtig lecker. Also da passiert irgendwie ganz viel auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also es schmeckt fast wie irgendwas Süßes. Ich dachte ne, an die Kakao-Geschichte, fast irgendwie so ein bisschen was in Richtung Glühwein, aber das liegt wahrscheinlich an den Gewürzen, die so mit drin sind. Und da hat es aber auch so einen ganz starken herben Charakter. Das ist eine total spannende Kombination.
Genau, also letztendlich alles fantastisch beschrieben, was ich in dem Bier wiederfindet.
Besser.
Die Süße kommt natürlich einfach durch den Malzkörper, der noch drin ist. Die Röstnoten geben dem Ganzen eine gewisse Herbe. Natürlich ist auch nochmal Herbe von Hopfen drin, aber das, was wir hier als Herbe wahrnehmen, ist ganz ausgeprägt eine Röstherbe. Und dann ja der Chili, der hinten raus nochmal so ein bisschen die letzten Aromen kitzelt und nochmal ein bisschen für Wärme im Mund sorgt, der macht das Ganze dann rund.
Was steht bei dir jetzt so als nächstes an? Jahr 2018, Weltmeisterschaften sind nur alle 2 Jahre, richtig? Was passiert so? Worauf freust du dich?
Tatsächlich freue ich mich 2018 erstmal darauf, an ganz vielen Bierwettbewerben als Juror teilnehmen zu dürfen und darüber mitentscheiden zu dürfen, welche zum Beispiel das beste Bier Brasiliens zum Beispiel werden. Ich bin nächstes Jahr eingeladen nach Brasilien als Juror in einem brasilianischen Bierwettbewerb. Das ist was, worauf ich mich riesig freue. Ja, und dann einfach alles mitnehmen, was jetzt aufgrund dieses Umstandes der WM auf mich zukommt und einfach mal schauen, was es für ein spannendes Jahr wird.
Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, komm gut ins neue Jahr und vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. Cheers.
Sehr gerne. Prost.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.